Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Manche Forderungen Jesu sind überraschend hart und schrecken ab. Es bleibt die Herausforderung, lasse ich mich und meine Lebensweise durch das Evangelium in Frage stellen? Darüber denkt Pater Christoph Lenz aus Friedberg in der katholischen Morgenfeier nach.
Erinnern Sie sich an das Sommermärchen 2006? Vor 20 Jahren war der Sommer ein fußballerfüllter Sommer. Die Weltmeisterschaft in Deutschland hatte die Massen mobilisiert und die deutsche Nationalmannschaft wurde getragen von einer Welle der Begeisterung. Im Hintergrund lief immer wieder ein Lied. Dieser Weg wird kein leichter sein.
Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer.
Das Lied erzählt von der Erfahrung, dass die Wege, die wir gehen müssen, oft nicht einfach sind. Sei es, weil sie körperlich anstrengend oder emotional herausfordernd sind. Oder einfach, weil es Situationen gibt, die nicht mehr zu ertragen sind. Eine körperliche Anstrengung und damit auch einen nicht einfachen Weg habe ich, wie alle Jahre, am Pfingstwochenende wieder erlebt. Ich war mit 350 Wallfahrern und Wallfahrerinnen auf dem Weg nach Altötting. Knapp 100 Kilometer an 3 Tagen. Durch wunderschöne oberbayerische Landschaften an Ebersberg, Wasserburg, Schneidsee und Garching vorbei bis hin nach Altötting. 3 sehr anstrengende Tage, die herausfordernd waren. Dieser Weg wird kein leichter sein. Aber er wurde leichter durch die Gemeinschaft, durch das Miteinander. Und dann am Pfingstmontag der große Abschlussgottesdienst unserer Wallfahrt in der Basilika in Altötting. Über 3000 mitfeiernde Wallfahrer und Wallfahrerinnen aus dem ganzen bayerischen Raum. Nach dem Gottesdienst und bevor es zurück nach Hause geht, gehe ich dann immer noch zum Bruder Konrad. Er liegt dort direkt neben der Basilika in der Bruder-Konrad-Kirche begraben. Von Kindheit an ist mir dieser Heilige vertraut, da ich aus einer Bruder-Konrad-Pfarrei komme und eine große, holzgeschnitzte Statue von ihm immer vor Augen habe. Bruder Konrad wird oft mit einem Kreuz in der Hand dargestellt, was auf einen Satz von ihm zurückgeht.
Das Kreuz ist mein Buch. Ein Blick auf das Kreuz lehrt mich, wie ich mich in jeder Situation zu verhalten habe. Da lerne ich Demut, Geduld und Sanftmut. Und jedes Kreuz mit Geduld zu tragen.
Bruder Konrad, ein einfacher Bauernbub, hatte sich und sein Leben ganz in den Dienst Gottes und der Menschen gestellt und war bereit, sein Kreuz zu tragen. So, als ob ihm das heutige Evangelium dabei auch Maßstab und Richtschnur gewesen sei.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Ich tue mir immer wieder schwer mit diesem Evangelium und ähnlichen Textstellen, weil es ein hartes Wort ist. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das aber wollen wir doch alle: Leben finden, Freude am Leben haben. Wer sehnt sich nicht nach einem sinnerfüllten Leben? Was soll denn daran schlecht sein? Wie soll das gehen? Leben verlieren und es dabei finden. Und widerspricht sich da Jesus nicht selbst, wenn ich an ein anderes Jesuswort aus dem Johannesevangelium denke, wo er sagt: Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Wie kann ich dieses harte und so unverständliche Wort vom Gewinnen des Lebens im Verlieren verstehen? Die Bibelforscher sind sich einig. Das heutige Evangelium besteht aus einem Sammelsurium von Vorstellungen Jesu zum Thema Nachfolge, die er vermutlich nicht in dieser Form an einem Stück seine Jünger gelehrt hat. Darunter sind radikale Vorstellungen, die sehr hart klingen und auch nicht einfach zu verstehen, geschweige denn umzusetzen sind. Was will uns Jesus also damit sagen? Durch diese Aussage weist er seine Jünger darauf hin, dass es tödlich sein kann, wenn man ihm nachfolgt. Und wir sehen das an den unzählig vielen offiziell verehrten Märtyrern, dass seine Aussage Wirklichkeit ist. Im Laufe der Geschichte des Christentums gab und gibt es bis heute Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind, beziehungsweise umgebracht worden sind. Das Christentum ist heute weltweit die am stärksten verfolgte Religion. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Nordkorea, steht allein auf dem Besitz von religiösen Symbolen oder einer Bibel die Todesstrafe. Und dennoch gibt es in Nordkorea Christen, die mutig ihren Glauben leben, immer unter Lebensgefahr. Stellt sich nun für jeden von uns die Frage: Wie weit würden wir für den Glauben gehen? Ein Mitbruder hat vor einigen Jahren mal eine sehr bewegende Predigt zu diesem Thema gehalten. Wie weit gehe ich aus Liebe? Würden wir zu unserem Glauben an Jesus Christus stehen, wenn wir uns dadurch in Lebensgefahr begeben würden? Ich hoffe, wir kommen niemals in diese Situation, uns unter Lebensgefahr für oder gegen den Glauben entscheiden zu müssen. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wenn man diesen Satz allgemein betrachtet, dann geht es Jesus darum, dass niemand von uns nur um sich selbst kreist und nur darauf schaut, dass er oder sie möglichst ein zufriedenes, glückliches, vielleicht sogar erfülltes Leben führen kann. Wir dürfen dabei nie die anderen vergessen. Die Devise, wenn alle an sich selbst denken, dann ist an alle gedacht, stimmt eben nicht. Es gilt auch, an andere zu denken, mein Leben für andere einzusetzen, für andere da zu sein, mein Leben für andere zu verschenken, unabhängig welcher Religion, welcher Herkunft, welcher Kultur oder welchen Geschlechts sie sind. Genau so hat Jesus gelebt. Er war ganz für uns Menschen da, auch noch, als es ihn am Kreuz das Leben kostete. Und sein Tod und seine Auferstehung hatten nur das eine Ziel: uns allen das Leben, das ewige Leben, das Leben in Fülle zu schenken. Jesus macht uns mit dem heutigen Evangelium deutlich, dass darin das Grundgesetz unserer Existenz liegt. Verschenktes Leben ist gewonnenes Leben. Ein Paradox unseres Lebens und Glaubens, wie vielleicht vieles in unserem Glauben auch paradox ist. Der verstorbene religiöse Liedermacher Peter Jansens bringt es in einem Lied so zum Ausdruck: Im Sterben Aufstand, im Vergehen Neubeginn, im Untertauchen Atem holen, im Verzicht Gewinn.
Im Sterben Aufstand, im Vergehen Neubeginn, im Untertauchen Atem holen, im Verzicht Gewinn. Im Sterben Aufstand, im Vergehen Neubeginn, im Untertauchen Atem holen, im Verzicht.
Verschenktes Leben ist gewonnenes Leben. Das ist die frohe Botschaft des heutigen Evangeliums. Eine kleine Geschichte bringt dies gut zum Ausdruck.
Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht ausgesät werden. Es wollte sich nicht opfern und sterben. Es wollte sein Leben retten. Es wollte prall und goldgelb bleiben. Es wollte seinen eigenen Interessen nachgehen und sich so lange wie möglich ganz für sich amüsieren. Es wurde nie zu Brot, es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gebrochen, schon gar nicht gesegnet, nie ausgeteilt und empfangen. Es schenkte nie Leben und Kraft. Es gab nie Freude oder wenigstens Sättigung. Eines Tages kam der Bauer. Mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn hinweg. Im Staub und Wind war das Weizenkorn verloren, todeinsam und sinnlos bis zum Verfall.
Eine traurige Geschichte von einem verlorenen Leben ist das. Aber auch eine Warnung. Man kann am Leben vorbei und ohne Sinn gelebt haben. Jesus aber will, dass wir das Leben finden und dass wir das Leben haben.
Dieses Leben haben und es weitertragen, diesem Leben trauen, daran weiterbauen. Dieses Leben lieben und den wir es uns gegeben, denn ein Wunder ist werden und bestehen. Und ein Wunder ist reifen und vergehen. Dieses Leben haben und es weitertragen, diesem Leben trauen, daran weiterbauen, dieses Leben lieben und den, der es uns gegeben, denn ein Wunder ist werden und bestehen und ein Wunder ist reifen und vergehen.
Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Gesagt und aufgeschrieben wurden diese Worte für den Kreis der Menschen, die Jesus radikal und konsequent nachfolgen wollten, die bereit waren, in Jesu Fußstapfen zu treten und als Wanderprediger seine Botschaft weiterzutragen. Die Frage, die hinter diesen Aussagen Jesu für uns stehen könnte, heißt: Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Auf diese Frage spitzt sich so manches in unserem Leben zu, vor allem in Krisenzeiten, in Entscheidungssituationen. Da würden wir oft viel geben für eine hundertprozentig richtige Entscheidung. Da wäre eine gute Fee hilfreich, bei der man drei Wünsche frei hat. Wer furchtbar gestresst ist, wünscht sich eine unbeschwerte Freizeit. Vor Prüfungen wünschen sich so manche Jugendliche ein gutes Durchkommen. Wieder andere wären glücklich, endlich wieder Arbeit zu haben. Wer schon einmal um sein Leben gebangt hat oder um das Leben eines lieben Menschen, der weiß, je existenzieller die Not ist, umso bescheidener werden die Ansprüche. Viele Sorgen werden unwichtig, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Umso unverständlicher ist für uns, dass Jesus genau die Dinge herausgreift, die uns am wichtigsten sind: Eltern, Kinder, Familie. Aber es besteht kein Zweifel. Jesus sagt, es gibt etwas, was noch wichtiger ist als alles, was dir jetzt lieb ist im Leben. Wenn du all das versuchst, krampfhaft festzuhalten, dann wirst du nicht verstehen, was ich eigentlich will. Das wäre ungefähr die Übersetzung des Satzes: Ist meiner nicht wert? Zwei Begriffe sind es, die in diesem Zusammenhang wichtig sind: Festhalten und Loslassen. In einer alten jüdischen Schriftauslegung heißt es:
Wenn der Mensch geboren wird, hat er die Hände zusammengeballt, so als wollte er sagen, ich erobere die Welt. Wenn er stirbt, dann sind seine Hände geöffnet, als wollten sie sagen, ich habe nichts zurückbehalten. Alles gehört dir, Gott.
Unser Leben spielt sich zwischen diesen beiden Polen ab. Greifen und zupacken ist das, was wir zuerst lernen müssen, um unser Leben in den Griff zu bekommen. Aber auch das Loslassen übt schon das Kind, wenn es das, was es unbedingt möchte, nicht bekommt. Je älter wir werden, desto mehr verlagern sich die Schwerpunkte. Wir müssen von Idealvorstellungen loskommen, Gegebenheiten anerkennen, uns von Vorurteilen trennen und liebgewordene Gewohnheiten oder Selbstverständlichkeiten aufgeben. Und am Ende müssen wir schließlich unsere Beziehungen zu den anderen und unser eigenes Leben loslassen. Wir können es nicht festhalten. Jesus setzt in diesem Spannungsfeld einen eindeutigen Akzent, wenn er von Gewinnen und Verlieren spricht. Es geht nicht nur um das äußere Zupacken oder Loslassen. Es geht darum, dem Leben in beiden Aktivitäten eine innere Richtung zu geben. Und die besteht für Jesus im Leben für andere. Wer sich darauf einlässt, wird um der Liebe willen immer wieder auf ein Stück eigenes Leben verzichten müssen. Der wird erleben, dass dieses Loslassen auch viel Überwindung und Kraft kostet. Das ist das tägliche Kreuz, das Jesus meint. Aber er wird auch erleben, dass das alles nicht umsonst ist und auch sehr zufrieden machen kann. Täglich sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet sicher nicht, dass ich krampfhaft was suchen muss, was mir mein Leben schwer macht. Aber es könnte heißen, täglich mein Leben anzuschauen und zu sagen, so ist es geworden, mit allen Höhen und Tiefen. Ich will es annehmen und offen bleiben für das, was auf mich zukommt, auch wenn es schwer ist. Aber ich darf mein Leben auch lieben und genießen, jeden Tag neu. So könnte Jesus seine Rede gemeint haben, kurz bevor er seine Apostel aussendet zu den Menschen, um ihnen die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Nachfolge beginnt, wo jemand trotz vieler Hindernisse den Weg des Friedens geht, wo jemand Liebe und Wärme geben kann, obwohl er nicht auf der Sonnenseite steht, wo jemand menschlich bleibt, obwohl die Umgebung unmenschlich ist. Aber nicht aus lästiger Pflicht, sondern weil es in uns Menschen ein tief verwurzeltes, vielleicht sogar angeborenes Verhalten gibt, unser Leben auch zugunsten anderer zu leben und damit es auch im biblischen Sinn hinzugeben. Die Wahrheit dieser Worte Jesu führt uns Gott an einer geografischen Tatsache vor Augen. Es gibt in Palästina zwei Seen. Der eine hat frisches, klares Wasser und beherbergt viele Fische. Dichtes Grün säumt seine Ufer. Bäume senken ihre Wurzeln tief in den Boden, um sein Wasser aufzusaugen. Jesus liebte diesen See. Weiter im Süden Palästinas mündet der Jordan in einen anderen großen See. Dort hört man keinen Fisch, der in fröhlichem Spiel aus dem Wasser springt und wieder in das köstliche Nass taucht. Kein Blatt regt sich hier, kein Vogel singt. Schwer wie Blei hängt die Luft über der Wasserfläche, von deren Fluten weder Mensch noch Tier trinken will. Wie kommt es, dass die beiden Seen so grundverschieden sind, obwohl sie gar nicht weit voneinander entfernt liegen? Nicht der Jordan ist schuld, denn er bringt in beide Seen dasselbe klare, gute Wasser. Es liegt auch nicht am Untergrund der beiden Seen, auch nicht an dem Land, das sie umgibt. Der See Genezareth empfängt das Wasser des Jordans und gibt es weiter. Der andere See dagegen bewahrt das Wasser, das er erhält, und hütet es eifersüchtig. Er denkt nicht daran, etwas abzugeben. Jeder Tropfen Wasser, der hineinfließt, bleibt darin. Darin also liegt der gewaltige Unterschied. Der See Genezareth gibt und lebt. Der andere gibt nichts und ist tot. Darum nennt man ihn auch totes Meer. Wie es zwei verschiedene Seen in Palästina gibt, so gibt es auch zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Die, die geben, und die, die für sich behalten. Ich glaube, unsere Erde und Gesellschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn wir immer mehr gebende Menschen werden, wenn wir von uns und unserem Leben geben. Ums Geben, ums Weitergeben, ums Bekommen und Weitergeben, ja letztlich ums Leben, geht es auch im Vater Unser. So dürfen wir miteinander beten. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne deinen Weg. Er schenke dir den Mut, dein Leben mit den Mitmenschen zu teilen. Er mache deine Hände bereit, Lasten zu tragen, und dein Herz bereit zu lieben. Gott schenke dir das verheißene Leben. Er lasse dich erfahren, dass im Loslassen seine Fülle liegt. In seiner Kraft dürfen wir nun gehen, um für andere ein Segen zu sein. So segne und behüte uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.